Ende vergangenen Jahres erschien die neue außer- und sicherheitspolitische Doktrin der USA. Die Folgen sind einerseits ein zumindest proklamierter Rückzug aus Europa, andererseits ein aggressiveres Auftreten in Lateinamerika. Hat sich dadurch die Kriegsgefahr in Europa verringert oder womöglich sogar erhöht?
Das ist eine rhetorische Frage. Die Kriegsgefahr erhöht sich immer. Und was auf den Zettel schreiben oder was ganz anderes auf den Zettel schreiben, solange so viel Geld von BlackRock und Rheinmetall verdient werden kann und Rheinmetall damals mit dem Hakenkreuz Panzer gegen Moskau produziert hat und jetzt mit der Regenbogenfahne und gegendert und sonst was woke, solange so viel Geld verdient werden können, dass die ganze Wirtschaft an dieser Aufrüstung hängt und Waffen müssen nun mal irgendwie explodieren oder Granaten müssen explodieren. Also wenn alles am Explodieren von Granaten hängt, dass die Börsengewinne explodieren, weil Granaten explodieren, dann ist man eben immer auf Krieg eingestellt. Ja? Man kann nur dann, wenn die Friedensrendite, wenn der Gewinn an Frieden größer ist, Menschenleben retten und wenn sich Kräfte dafür einsetzen, dass denen, wie das Brecht sagt, die Hand abgeschlagen wird, die öffentlich verkünden, man müsse am Krieg verdienen.
In Davos hat Donald Trump einen Friedensrat gegründet. Noch ist unklar, welche Staaten sich beteiligen werden und ob dieses Gremium tatsächlich mehr ist als eine Kulisse für ökonomische Interessen. Wie bewerten Sie diese Initiative zum jetzigen Zeitpunkt?
Der Friedensrat ist das Produkt einer beleidigten Leberwurst, die den Friedensnobelpreis nicht bekommen hat. Aber nach den Vorgängerpreisträgern hätte ich auch keinen Wert drauf gelegt, für mich den Friedensnobelpreis zu bekommen. Also das ist nicht mehr so doll, wie es mal früher war. Dieser Friedensrat, mich irritiert, dass da Vietnam bereit ist mitzumachen und ein paar andere Länder wahrscheinlich auch unter Druck der USA. Dieser Friedensrat gefährdet natürlich die UNO. Die UNO ist nun mal mit all ihren Schwächen das Beste, was die Menschheit an Friedenssicherungsinstitutionen hervorgebracht hat. Und wenn der Friedensrat dann irgendwann mal vielleicht das ein oder andere zu Wege bringen sollte, dann muss er mit der UNO zusammenarbeiten. Dann müssen aber die Amerikaner wieder anfangen, auch der UNO wieder Geld zu überweisen. Also das, die aushungern zu lassen, um dann zu sagen, wir haben einen König Trump, der da auf Lebenszeit installiert wird, um den Friedensrat zu führen, das ist keine Lösung der Probleme. Ich behaupte nicht, dass die UNO ideal ist. Ja, die ist immer auch unter Druck gewesen und so. Aber zumindest sind da China und Russland noch mit bei. Und ja, man soll das eben nicht überschätzen. Ich habe auch gedacht, wenn der Trump kommt, macht er vielleicht sein Versprechen wahr, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Er sagte ja, in 24 Stunden habe ich den gelöst. Die 24 Stunden dauern jetzt ziemlich lange. Das ist halt ein Großmaul. Aber er hat eine charmante Seite. Der verhandelt den ganzen Kram offen. Also, wenn man mal die Kuba-Krise sieht, da haben sich die Kennedys mit dem McNamara, mit anderen darum gestritten, hinter den Kulissen. Man hat nie, später hat man rausgekriegt, was dabei wirklich war. Und dass die US-Raketen aus der Türkei abgezogen wurden, damit die Russen ihrerseits die Atomraketen aus Kuba abziehen. Hat man erst ganz, ganz spät erfahren. Man hat es vorher nicht erfahren. Das wurde hinter verschlossenen Türen verhandelt. Jetzt irgendwie gibt es ein paar Spielfilme und so weiter. Beim Trump erfährt man jeden Furz, der ihm durch den Kopf geht, immer sofort im Mikrofon. Das ist sympathisch. Das ist so ein Unternehmer. Was kümmert mich mal dumm geschwätzt von gestern? Ist ein Satz von Konrad Adenauer, einem der größten Kriegsverbrecher, die wir nach dem Krieg hatten. Oder einem Aufrüstungsweltmeister. Was kümmert mich mal dumm geschwätzt von gestern? Ein verlogener Hund. Dieser frühere westdeutsche Bundeskanzler. Leute wenden ihre Meinung. Dann finde ich es eigentlich ganz gut, dass man immer diese Meinungswendung gleich wieder bei dem Trump und seinem Gefolge da miterleben kann.
In den vergangenen Jahren lag der Fokus bei der Frage der Kriegsgefahr stark auf der Ukraine. Zuletzt rückte jedoch auch der Iran wieder stärker in den Mittelpunkt. Wie groß ist hier die Gefahr eines Konflikts, der nicht regional begrenzt bleibt?
Na, so wie es bei einigen Geschäften um explodierende Granaten geht, geht es bei anderen Geschäften immer um Öl. Deswegen dieser völkerrechtswidrige Überfall der Amerikaner auf Venezuela mit der Entführung des demokratisch gewählten Präsidenten Maduro. Und der ist genauso demokratisch gewählt wie unser Merz. Nachdem die BSW-Stimmen nicht ausgezählt werden, kann man da sogar noch größere Zweifel dran haben. Also die Iraner haben Öl und natürlich betrachten die US-Amerikaner das als US-amerikanisches Öl. Das haben sie schon mal, als sie im Irak einmarschiert sind, haben sie gesagt, der Irak hat Massenvernichtungswaffen und Giftgas unterm Sand. Und dann haben die amerikanischen Soldaten gebuddelt im Sand und nochmal gebuddelt. Und dann fanden die da gar kein Giftgas, sondern die fanden amerikanisches Öl und dachten, na gut, das ist das wunderbare amerikanische Öl, was wir sofort in die amerikanischen Ölkonzerne wieder heim ins Reich führen müssen. Und so ist das mit dem Iran. Das ganze Menschenrechtsgetue verschleiert immer die ökonomischen Interessen. Das sollte sich jeder, der irgendwie einen Monitor anguckt, ob auf dem Handy oder am Fernsehen, immer reintun vorher. Alles ist nur Verschleierung. Niemand geht es um die Menschenrechte von der großen Politik oder von der Börse. Und der Iran ist, ich sage jetzt mal so, natürlich diese sogenannten Mullahs, ist ja auch Schimpfwort eigentlich, haben meine besten Genossen umgebracht. Also, ich war voller Hoffnung, dass der Schah von Persien damals gestürzt wurde. Jetzt kommt da sein Sohn oder Großneffe oder was das für eine Figur ist und will jetzt wieder irgendwie da regieren oder so. Die kamen die mit einer großen Hoffnung. Und das Erste, was sie gemacht haben, waren die Kommunisten ermordet. Genauso wie der Schah, wie Reza Pahlavi. Und ich bin zwar kein Kommunist, aber ich habe viele kommunistische Freunde gehabt, die in Iran mit großer Hoffnung gefahren sind. Und wo dann die Familie mitgeteilt bekommen haben. Der ist gestern, nachdem man ihm die Fußnägel rausgezogen hat, bei vollem Bewusstsein, dann ermordet worden und erschossen worden und sonst was. Also mit diesen Klerikern habe ich nicht viel am Hut. Also bei diesen Mullahs oder so. Aber es entscheiden die Iraner. Und es entscheiden nicht das Weiße Haus, wer dort regiert. Und wenn der Trump sagt, ich möchte einen Regimewechsel, dann graut mir vor dem, was er da einsetzen möchte, weil am Ende geht es wieder nur darum, dass das iranische Öl in den amerikanischen Häfen landet.
Die Europäische Union ist bislang kein eigenständiger militärischer Faktor. Doch es gibt Stimmen, die das ändern wollen. Stichworte sind etwa Europaarmee oder ein EU-Verteidigungsmechanismus. Entwickelt sich die Union zu einem aggressiveren Militärblock, dem man die entscheidenden Weichen tatsächlich in Brüssel gestellt werden?
Die EU ist von Anfang an als Militärblock konzipiert. Nichts ist da so sicher, die Gewaltenteilung nicht, der Sozialstaat nicht. Nichts, was den Menschen wirklich wichtig ist, ist da so sicher. Auch der Gerichtshof für Menschenrechte hat nicht so viele Kompetenzen wie der Militärblock, der aggressive Militärblock. Und werden und wollen natürlich, dass sich das verschmelzt. Und dann, wenn der Trump vielleicht ein bisschen weich wird in Bezug auf Putin und Ukraine, nochmal den Druck hinterher verschärfen. Also die EU ist dem europäischen Friedensgedanken so fremd wie der Vampir dem Menschenblut, dem fließenden, in den Adern fließenden Menschenblut.
Im vergangenen Jahr wurde Jacques Bon neben anderen von der EU sanktioniert. Befürchten Sie, dass Kriegsgegner künftig im größeren Stil ohne Anklage und Verteidigung von Brüssel kaltgestellt werden?
Das sind Dinge, die schon bei der Konstituierung des Nazi-Staats Nazi-Unrechtsstaats eingeführt wurden, dass Leute keine Verteidigung, keine Rechtsmöglichkeit mehr hatten. Und dass da kein Aufschrei ist und dass das so gering bleibt, finde ich ganz fatal. Es ist, wie Sie völlig richtig in Ihrer Frage sagen, keinerlei Rechtsstaatlichkeit im Verhalten gegenüber Jacques Beau zu erkennen. Keinerlei. Es ist wirklich einfach nur Willkür. Nur reine Willkür. Und den dann, da, dem darf man nicht mal ein paar Bananen bringen, dann macht man sich strafbar. Also lieber lässt man ihn verhungern. Was jetzt nicht der Fall ist, aber das kann ja dann auch der Fall sein. Es ist unerträglich.